Es ist schön, bei euch zu sein, an einem so fantastischen Tag. Es ist schön, einander wieder unmaskiert anzuschauen, einander die Hand zu geben, dort, wo jemand das möchte, nicht, wo es nicht unangenehm ist. Und es ist wirklich, für mich ist es ein Geschenk Gottes, dass die Fallzahlen zurückgehen, dass das Leben wieder normaler wird. Aber ich weiß aus dem persönlichen Umfeld, es ist noch nicht ganz vorbei. Ich weiß von verschiedenen Quellen, dass in den Spitälern die Betten noch sehr hoch ausgelastet sind, nicht auf der Intensivstation, aber auf der Normalstation. Ich weiß, dass es Leute gibt, die warten auf einen Platz in der Reha. Es ist noch nicht ganz vorbei. Beten wir dafür, dass Gott Gnade schenkt, dass es hier nicht noch eine Komplikation, eine neue Virusvariante gibt, sondern dass es jetzt wirklich bald zu Ende ist. Man sagt, das Virus wird uns nicht ganz verlassen, aber dass wir das Leben wieder so leben können, ungefähr wie wir es vorher hatten. Leider ist jetzt noch etwas anderes dazugekommen. Seit, wie soll man sagen, 8 Jahrzehnten ist es nicht mehr passiert, dass in Europa ein Land ein anderes überfallen hat, einmarschiert ist. Und das ist jetzt Realität. Es ist Krieg in der Ukraine. Ich verfolge nicht bewusst jedes einzelne Detail, ich höre mir bewusst nicht jede einzelne Expertenmeinung an. Eine Frau aus unserer Gemeinde hat Kontakt in die Ukraine und das ist doch für die Gemeinde Jesu dort schlimm. Das ist einfach eine Katastrophe, was hier passiert ist. Mir geht es jetzt nicht um Schuldzuweisungen, hier sind die Guten und da sind die Bösen, es sind alles Menschen. Aber ein Krieg ist immer schlimm. Und die spannende Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Und ich möchte euch herzlich bitten, ich möchte das euch als eine Last auf euer Herz mitgeben, betet, dass das bald zu Ende ist. Dass das nicht einfach eskaliert und immer schlimmer wird und immer mehr Register gezogen werden. Wir wissen, die Möglichkeiten sind da, aber dass jetzt die Kräfte, die besonnen sind und die auf Frieden und auf Gerechtigkeit aus sind, dass diese Stimmen sich durchsetzen. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen und dass wir beten für diese Situation. Herr Jesus, wir sind so privilegiert, leben in einem Land des Friedens, der Sicherheit, des Wohlstandes und wir sind in vielem auch verwöhnt. Und wir danken dir für dieses Vorrecht. Hilf uns, dass wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Und erbarm du dich über die Situation in der Ukraine, über all die Menschen dort. Erbarm dich über deine Gemeinde. Erbarm dich über die Menschen, die jetzt dort Entscheidungen zu fällen haben. Menschen, die eine Waffe in der Hand haben. Die einen, die angreifen, die anderen, die verteidigen. Erbarm dich über die Verantwortungsträger in den verschiedensten Hauptstädten dieser Welt. Erbarm dich, dass das Elend nicht einfach sich ungehindert ausbreitet, dass das Chaos zunimmt. Ich bitte dich, dass du dem Bösen wärst, dem Durcheinanderbringer, der nur zerstören will. Gib du Gnade, dass hier bald wieder Ruhe einkehrt und wenn möglich Frieden. Amen. Heute Morgen möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen zu der Frage, was bedeutet es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Was bedeutet es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Begeisterung, da sind wir uns wahrscheinlich einig, das ist eigentlich etwas Gutes, das ist etwas Positives. Wenn ich optimistisch gestimmt bin, positive Gefühle und Emotionen habe, wenn ich auch, wie soll man sagen, energiegeladen bin, motiviert und motivierend, andere ansteckend, das ist doch etwas Tolles. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir uns alle wünschen. Aber wenn sich jemand wünscht, dass er das als Dauerzustand erlebt, quasi ich stehe morgens auf, wasche mir die Müdigkeit aus den Augen und dann bin ich begeistert und motiviert bis abends, bis die Arbeit des Tages erledigt ist und die Müdigkeit zurückkehrt, und dann sinkt doch die Begeisterung wieder ab. Und am nächsten Morgen kommt sie wieder und ich bin den ganzen Tag so positiv, motiviert, begeistert. Wenn du das willst, dann brauchst du nicht den Heiligen Geist, sondern dann brauchst du irgendwelche psychoaktiven Substanzen. Denn ich kann aus der Bibel nicht erkennen, dass uns so ein Zustand Tag für Tag stabil, dass uns das versprochen ist. Ich kann keine Aussage erkennen, dass das der Heilige Geist bei uns bewirken will. Psychoaktive Substanzen, das ist irgendetwas, was wir in der Regel über den Mund zu uns nehmen, das geht in unseren Körper hinein, das beeinflusst den Stoffwechsel, sei es im Körper oder im Gehirn, bewirkt, dass sogenannte Glückshormone ausgeschüttet werden, dass ich mich gut fühle, dass ich eine gute, positive Sicht auf die Welt habe, dass ich mich stark fühle. Psychoaktive Substanzen, das gibt es ganz viele, das fängt ganz harmlos an bei Schokolade, das geht weiter zu Koffein, Alkohol, Medikamente, Psychopharmaka und dann kommt die ganze Palette der illegalen Substanzen. Und ich denke, den meisten von uns ist bewusst, wenn man solche Dinge zu sich nimmt, damit man den gleichen Effekt erzielen kann, muss man die Dosis erhöhen. Und spätestens, wenn man sich das vor Augen führt, merkt man, jetzt sind wir im Suchtbereich. Um den gleichen Effekt zu erzielen, muss ich die Dosis erhöhen. Ich sage nicht, dass man keine Schokolade essen darf oder kein Glas Wein trinken darf. Aber wenn es darum geht, immer wieder einen bestimmten Effekt, einen Gefühlszustand, eine Begeisterung oder was auch immer zu erreichen, und man dann diesen Weg geht und die Dosis erhöht und erhöht und erhöht, ich denke, dann sind wir auf keinem guten Weg. Natürlich ist es so, dass Menschen, auch was Begeisterung angeht, unterschiedlich veranlagt sind. Die einen sind einfach von Natur aus optimistischer gestimmt, die sehen eher das halbvolle Glas und nicht das halbleere. Sie haben mehr seelische und körperliche Energie, strahlen mehr aus und andere etwas weniger, natürlich. Aber wenn mir einer sagt, du pass auf, ich bin jeden Tag stabil, begeistert, dann würde ich mir zwei Fragen stellen. Bist du sicher, dass du dir nicht etwas vormachst? Und wenn er dann sagt, ja, ich bin mir sicher, dann würde ich fragen, bist du sicher, dass das echt ist? Und nicht gespielt. Was bedeutet es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Ich lese euch dazu einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. 1. Korinther 3, Abvers 9. Da sagt Paulus, wir sind nicht mehr und nicht weniger als Mitarbeiter Gottes. Und ihr seid im Bild gesprochen Gottes Ackerfeld bzw. Gottes Bauwerk. So wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als ein kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Doch ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das ein für alle Mal gelegt ist. Und dieses Fundament ist Jesus, der Messias. Jetzt kommt es darauf an, womit jeder Einzelne auf diesem Fundament weiterbaut. Zum Beispiel Gold, Silber, wertvolle Steine oder auch mit Holz, Heu oder Stroh. Die Arbeit von jedem Einzelnen wird am Ende sichtbar werden. Der entscheidende Tag wird es deutlich machen, der Tag, an dem alles durch das Feuer freigelegt wird. Dieses Feuer wird deutlich zeigen, wie die Arbeit von jedem Einzelnen beschaffen ist. Wenn das, was einer darauf aufgebaut hat, bleibt, dann wird er dafür für seine Belohnung erhalten. Doch derjenige, dessen Arbeit verbrennt, wird dadurch Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden, jedoch sozusagen wie durch das Feuer hindurch. Wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung genommen hat? Wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen. Denn der Tempel Gottes gehört ihm allein, ohne jede Einschränkung. Und das seid ja ihr selbst. Ganz kurz zu dem Kontext. Offensichtlich gab es dort in Korinth Spannungen, weil die einen sagten, ich bin eher der Anhänger von Apollos und andere sagten, ich bin eher der Anhänger von Paulus. Und da sagt Paulus, Leute, Apollos und ich und wer noch sonst da ist, jeder hat unterschiedliche Gaben, jeder hat seinen eigenen Auftrag und in den Versen vorher sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum geschenkt. Also was soll das zu sagen, ich bin Anhänger von dem, ich bin Anhänger von dem, in einem sich ausschließenden Sinne. Und er sagt dann hier, und da beginnt der Abschnitt, den ich gelesen habe, hey Leute, wir sind alle Mitarbeiter Gottes. Jeder hat einen Auftrag, er hat eine Gabe bekommen, eine Befähigung. Und so erfüllt jeder seinen Auftrag. Und jetzt hier bei dem, was ich gelesen habe, jetzt wechselt das Bild. Vorher ein Bild aus dem Garten oder aus dem Ackerbau. Und jetzt wechselt Paulus das Bild und geht zu einem Gebäude. Und er sagt hier, so wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Und jetzt bringt Paulus verschiedene neue Gedanken mit hinein. Was bedeutet es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Ich habe dazu heute drei Punkte. Erstens, was für eine Ehre, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Zweitens, was für eine Verantwortung, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Und das Dritte, welche Rolle spielt der Heilige Geist dabei? Zum ersten Punkt, was für eine Ehre, Mitarbeiter Gottes zu sein. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das darstellen und bin an den Punkt gekommen, wenn jemand absolut keine Ahnung hat, wer ist der allmächtige, dreieinige Gott? Wenn jemand absolut keine Ahnung davon hat, ist es relativ schwer, jemandem deutlich zu machen, was es für eine Ehre ist, Mitarbeiter dieses Gottes zu sein. Die Astronomen diskutieren ja noch darüber, ob das Weltall unendlich oder endlich ist. Eins steht fest, es ist sehr groß, sehr groß. Und unsere Erde, der Globus, auf dem wir leben, ist, was die Größe angeht, in diesem riesigen Universum, wie ein Staubkorn. Mehr nicht. Ein schönes Staubkorn. Ein Staubkorn, auf dem es sich sehr gut leben lässt. Denn bis jetzt haben die Astronomen mit all ihren Teleskopen noch nichts gefunden, was annähernd so schön wäre wie diese Erde. Und wenn man sich vor Augen führt, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dreieinige Gott, das alles geschaffen hat, dass er noch viel größer ist als das Universum und dass er sich diesem Staubkorn namens Erde zuwendet und dass er sich auf diesem Staubkorn Erde einzelnen Menschen zuwendet, individuell und sagt, ich möchte, dass du mein Mitarbeiter bist. Der ewige Gott, der allmächtige Gott, der schon da war, als wir noch nicht da waren und der noch da ist, wenn wir nicht mehr da sein werden. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre. Und was für eine Brüskierung, wenn einer sagt, nö, keine Lust. Was für eine Ehre, ein Mitarbeiter dieses Gottes zu sein, zu sagen, hier stehe ich mit meiner Kraft und mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten und Gott, ich möchte dein Mitarbeiter sein, wenn du willst, dass ich dein Mitarbeiter bin. Und Mitarbeiter Gottes sein, das darf man jetzt nicht reduzieren auf das Engagement in der Gemeinde. Natürlich braucht eure Gemeinde Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben heute Morgen davon gehört. Aber ein Mitarbeiter Gottes zu sein, schließt das ganze Leben mit ein. In meiner Familie. Gott, ich möchte meine Kinder, wenn sie heranwachsen, ich möchte sie prägen in deinem Sinne. Möchte deine Absichten für uns und speziell auch für meine Kinder versuchen, so gut wie möglich umzusetzen. Mitarbeiter Gottes sein, das betrifft auch die Art und Weise, wie du mit deinen Nachbarn umgehst. Das idealerweise sagen, hey, du bist ein toller Nachbar. Das betrifft die Art und Weise, wie du deinen Job im Beruf machst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du auf Schwierigkeiten reagierst, wie du mit dem Chef umgehst, mit Untergebenen, mit Kollegen, mit Kunden, mit Lieferanten. die Absichten Gottes hier umsetzen, Fairness, Gerechtigkeit, Friede, Liebe zu den Menschen. Quasi dadurch, dass wir Mitarbeiter Gottes sind und seine Absichten umsetzen, auch etwas vom Wesen Gottes widerspiegeln, dass die Menschen an dir und mir, wenn du Jesus kennst, ein Stück weit sehen und wahrnehmen können, wie der lebendige Gott ist. Was für eine Ehre, dass der allmächtige, ewige Gott sagt, ich möchte, dass du meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter bist. Ich kenne deine Schwächen, ich kenne deine Grenzen, aber ich möchte, dass du mein Mitarbeiter bist. Was für eine Ehre. Das Zweite, Mitarbeiter Gottes sein, was für eine Verantwortung. So wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Und auch wenn wir die Verse weiterlesen, die ich schon hier vorgelesen habe, merkt man, Moment, jetzt kommt auch plötzlich meine Verantwortung ins Spiel. Ich kann nicht einfach machen, ich kann nicht einfach drauf los, sondern in der Luther-Übersetzung heißt es, jeder sehe zu, wie er weiterbaut. Mach nicht einfach irgendetwas, mach nicht einfach das, was du schon immer gemacht hast oder wie es alle anderen machen. Jeder sehe zu. Paulus sagt hier nach der Übersetzung, ich als kenntnisreicher Architekt, als kundiger Baumeister, ich habe mir überlegt, was ich mache. Ich habe versucht, ein gutes Fundament zu legen und er sagt ganz klar, es gibt nur ein wahres Fundament für das Leben eines Christen und einer Gemeinde und das ist Jesus Christus. Und das darf man auch jetzt nicht einfach reduzieren auf sagen, ah, das ist das Fundament für Theologie und für Lehre. Nein, das ist das Fundament für das ganze Leben, für meine ganze Existenz, für mein Sein und für mein Tun. Jesus Christus ist das Fundament. Und Paulus hat gesagt, ich habe dieses Fundament in eurer Gemeinde gelegt. Und jetzt bauen andere darauf weiter, denn er war ja nicht Pastor immer vor Ort, sondern er ist weitergezogen. Aber jeder soll sich überlegen, wie er darauf weiterbaut. Es ist zu wenig, dass wir sagen, ja Moment, es steht doch in der Bibel, was wir zu tun haben. Ja, das ist richtig. Der Auftrag, das Was steht klar in der Bibel, dass wir Menschen lieben sollen, dass wir den Feinden vergeben sollen, dass wir uns versöhnen sollen, wo Schwierigkeiten sind, dass wir unsere Kinder so erziehen, damit sie Gott erkennen, Jesus lieb gewinnen. Es steht drin, dass wir Menschen für Jesus gewinnen sollen und viele Dinge, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Das Was ist klar, aber das Wie steht nicht so deutlich dort. Und das heißt, unsere Verantwortung beinhaltet auch, dass wir nachdenken über das, was wir tun, dass wir reflektieren. Nicht nur über Theologie und Lehre, sondern auch, was wir tun, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit dem Nachbarn umgehen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Geld ausgeben, unsere Zeit einteilen, wie wir Kinder- und Jugendarbeit gestalten in der Gemeinde, wie wir die Gemeinde leiten und so weiter. Jeder sehe zu, wie er darauf aufbaut. Das ist nicht unwichtig, das betont Paulus hier sehr stark. Und dann kommen Verse, und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie krass das ist. Jetzt kommt es darauf an, womit jeder Einzelne auf diesem Fundament weiterbaut. Zum Beispiel Gold, Silber, wertvolle Steine oder Holz, Heu oder Stroh. Und er sagt am Ende, das Feuer wird es an den Tag bringen, ob es Bestand hat oder ob es verbrennt. Und Paulus spricht hier zu Christen und es ist ganz klar, er spricht hier zu Menschen, die zu Jesus gehören und die gerettet sind. Aber es geht um die Frage, das, was du getan hast in deinem Leben, hat das Bestand oder nicht? Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sagen muss, den größeren Teil meines Lebens habe ich hinter mir. Und es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und im Rückblick würde ich sagen, ja, das und jedes Das würde ich heute anders machen. Und wenn mein Leben ein Film wäre und ich wäre der Hauptdarsteller, dann würde ich gerne zum Regisseur gehen und sagen, du pass mal auf, können wir die Sequenz nochmal aufnehmen? Ich würde da gerne etwas ändern. Das ist nicht gut gelaufen, ich habe Fehler gemacht. Aber das geht jetzt leider nicht. Aber das ist eine krasse Aussage, die Paulus hier macht. Er sagt, da werden Leute sein, dort wird vieles von dem, was sie getan haben, das wird das Feuer überstehen. Das wird Bedeutung haben für das Reich Gottes und für die Ewigkeit. Und dann werden andere sein, Holz, Heu oder Stroh. Und er macht jetzt nicht so deutlich, was er genau damit meint. Es wird verbrennen, sie werden gerettet, aber sie kommen mit dem nackten Leben davon. Und das ist peinlich oder das ist eine Schande, wenn man so will. Es geht nicht darum, dass man sich mit guten Taten das ewige Leben verdient. Sie sind gerettet, aber hat das, was sie getan haben und wie sie gelebt haben, Bedeutung für die Ewigkeit? Und das betrifft solche Fragen wie, was ist meine Motivation? Warum tue ich etwas, auch in der Gemeinde? Was habe ich für Ziele? Mit welchem Ziel mache ich dies oder jenes? Und dann auch ganz konkret, was man tut oder auch nicht tut. Was für eine Ehre, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, was für eine Verantwortung. Und es ist die Verantwortung vor Gott, es ist zu wenig, dass ich in den Spiegel schaue und sage, das kann ich von mir verantworten. Okay? Aber Paulus spricht hier von der Verantwortung Gott gegenüber. Und es ist doch zu wenig, wenn wir sagen, ich habe es doch gut gemeint. Gut gemeint ist gut, aber manchmal zu wenig. Was für eine Verantwortung, das heißt für mich unter anderem, es geht nicht nur zu sagen, der Auftrag ist das klar, Auftrag ist doch klar, also mache ich. Sondern es beinhaltet auch, dass ich mich mit meiner eigenen Person, mit meiner Persönlichkeit auseinandersetze. Was für Kräfte treiben mich eigentlich an? Möchte ich ein guter Mensch sein? Möchte ich vor mir selber gut dastehen, vor anderen gut dastehen? Habe ich ein Geltungsbedürfnis? Bewerbe ich mich für die Gemeindeleitung, weil ich ein Machtbedürfnis habe? Was sind das für Antreiber? Auf der anderen Seite, was sind das für Bremser? Was sind das für Kräfte, die mich hemmen und zurückhalten? Ist es Angst? Ist das irgendeine Sorge? Ich will mich doch nicht blamieren, ich will mich nicht exponieren, ich will doch nicht dumm dastehen. Was sind deine Antreiber? Was sind deine Bremser? Manchmal beobachte ich, speziell wenn ich Dinge, Artikel lese, dass es Christen gibt, die mit einer Vehemenz und mit einer Energie und mit einem ungeheuren Engagement für die Wahrheit kämpfen, für die biblische Wahrheit. Aber manchmal auf eine Art und Weise, wo ich den Eindruck habe, bevor du weiter so heftig für die biblische Wahrheit kämpfst, solltest du dich mit deiner Person auseinandersetzen. Was treibt dich an? Denn wenn du das nicht machst, dann habe ich eine große Angst, dass neben allem Guten, was du tust und bewirkst, du auf der anderen Seite eine Spur der Verwüstung zurücklässt. Weil du ganz viele Menschen verletzt, ihnen Unrecht tust, sie überfährst und vielleicht merkst du es noch nicht einmal. Du musst dich mit deiner eigenen Person auseinandersetzen. Warum kämpfst du mit dieser Heftigkeit? Oder dann gibt es andere, das sind wie Machertypen. Ich hoffe, ich sage das nicht zu despektierlich. Es ist schon so, es gibt Menschen auf dieser Erde, denen hat Gott Kraft für zwei gegeben. Die machen und die haben Energie und Kraft und so weiter unterwegs. Aber wenn sie sich nicht mit der eigenen Person auseinandersetzen, wenn sie nicht auf ihren Körper hören, wenn sie nicht auf ihre Seele hören, dann kann es sein, dass sie irgendwann in einer Erschöpfung landen, in einer Resignation, in einem Burnout, in einer Lebenskrise und je nachdem wird die Lebenskrise zu einer Glaubenskrise. Du musst dich mit deiner Person auseinandersetzen, auch im Dienst für Jesus. Ein jeder sehe zu, wie er darauf aufbaut. Was treibt dich an? Was bremst dich? Es geht darum, dass das, was wir tun für Jesus, für das Reich Gottes, dass das Bedeutung hat für andere Menschen relevant ist fürs Königreich Gottes und auch für die Ewigkeit. Und das ist gar nicht so einfach. Und damit komme ich zum dritten Punkt, und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Da kommen wir alleine so nicht drauf. In Kapitel 2, Vers 14 schreibt Paulus hier: Ein ausschließlich durch sein eigenes Ich geleiteter Mensch lässt die Angelegenheiten des Geistes Gottes nicht an sich heran. Sie sind für ihn unverständlich. Dinge, die er nicht begreifen kann, weil sie nämlich auf geistgewirkte Weise beurteilt werden müssen. Jesus sagt seinen Jüngern immer und immer wieder gesagt: Jetzt bin ich noch bei euch, aber es kommt die Zeit, dann werde ich nicht mehr da sein, und dann wird Gott den Heiligen Geist zu euch schicken. Und das ist wichtig, ihr braucht den Heiligen Geist. Ihr braucht ihn, er wird Wohnung nehmen in euch und er wird euch leiten und führen, er wird euch Impulse geben, er wird euch lehren, er wird euch erinnern, er wird euch führen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus sagt eben: Ich werde euch den Heiligen Geist senden, wenn ich nicht mehr da bin. Und vorher kommt die Auferstehung, und vor der Auferstehung kommt sein Leiden und Sterben. Jesus ist ans Kreuz gegangen, er hat für uns gelitten, für alle Menschen. Er ist gestorben, ganz elend, unter furchtbaren Umständen, um uns zu ermöglichen, erstens den Heiligen Geist zu empfangen und zweitens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes zu sein. Was für eine Ehre. Auch was für eine Verantwortung. Aber er schenkt uns den Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Es ist etwas ganz Geheimnisvolles. Dort, wo Gottes Wirken im Spiel ist, bleibt immer etwas Geheimnisvolles. Paulus erwähnt hier am Ende des Abschnittes, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist und dass dort der Heilige Geist wohnt. Und es gibt andere Aussagen, wo es auf jeden einzelnen Christen bezogen heißt: Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in dir, aber nicht als ein passiver Besucher, der sich auf dem Sofa bequem macht. Und manchmal habe ich den Eindruck, viele Christen denken: Ja, der Heilige Geist, der gibt mir Kraft. Das stimmt. Aber alles nur auf die Kraft zu reduzieren, das wäre einseitig. Mitarbeiter Gottes zu sein heißt, dass Gott mit dir und mit mir zusammen wirken will und etwas bewirken will. Und dazu brauchen wir die Sensitivität für ihn und für seine Impulse, die Offenheit für das, was er uns zeigen möchte. Nicht denken: Ja, ich weiß, wie das geht, das habe ich im Griff, das mache ich schon lange. Jesus, hilf mir, dein Mitarbeiter zu sein. Hilf mir, auf die Impulse deines guten Geistes zu achten. Hilf mir, mir den Horizont weiten zu lassen für Dinge, die du mir zeigen willst. Wonach Gott sich sehnt, ist bezogen auf jeden einzelnen Menschen ein liebevoller, vertrauter Umgang. Danach sehnt er sich. Dafür ist Jesus gestorben. Ein liebevoll vertrauter Umgang, der mit den Jahren immer vertrauter, liebevoller und enger wird. Von Mose heißt es, er war ein Freund Gottes. Und wenn man sieht, wie Mose und Gott, wie die miteinander umgegangen sind, das ist sehr berührend. Das ist fast zärtlich, wie Gott mit ihm umgeht. Sehr beeindruckend. Interessant ist auch, dass an verschiedenen Stellen in der Bibel der Heilige Geist wie dem Alkohol gegenübergestellt wird. Wir lesen im Alten Testament, der Nazireer, der sich besonders Gott geweiht hat, trinkt keinen Alkohol. Simson, er soll keinen Alkohol trinken. Johannes der Täufer, er wird von klein an erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und er wird nie Alkohol trinken. Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Gott sendet seinen Geist, er erfüllt die Jünger, sie reden in verschiedenen Sprachen, es passiert etwas Gewaltiges und manche Leute sagen: Die sind halt schon besoffen am frühen Morgen. Und die klarste Stelle, Epheser 5, betrinkt euch nicht mit Alkohol, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das heißt nicht, dass man keinen Alkohol trinken soll. Aber man soll sich nicht damit volllaufen lassen, nicht davon abhängig werden, sondern sich wirklich von dem Geist Gottes erfüllen lassen. Und das ist auch an Christen gerichtet. Lass dich erfüllen vom Geist Gottes. Gib dem Geist Gottes bewusst Raum in dir, damit er in dir wirken kann. Und vieles von seinem Wirken, das nehmen wir gar nicht so wahr. Aber wenn diese Offenheit bei uns vorhanden ist, dann wird er etwas verändern. Er wird uns innerlich wie eine Basis, ein Fundament geben für unsere ganze Existenz. Er wird eine Stabilität in unser Leben hineinbringen, auch in unsere Gefühlswelt. Er wird uns eine Gelassenheit schenken, zunehmend im Umgang mit Schwierigkeiten des Lebens, Dinge, die uns früher so große Sorgen bereitet haben, dass es bei uns emotional stark auf und ab ging, wird er eine Ruhe hineinbringen. Vielleicht schon nicht gerade, dass uns gar nichts mehr erschüttert, aber es wird nicht mehr so heftig sein. Er wird uns eine Großherzigkeit schenken im Umgang mit anderen Menschen, solche, über die ich mich früher grässlich aufgeregt habe und gesagt, wie kann man nur so stur sein oder so unzuverlässig oder was auch immer. Eine Großherzigkeit für andere Menschen, eine Liebe für andere Menschen. Sensibel werden für seine Impulse im Alltag, beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit selbst. Mach doch dies oder jenes. Oder ruf doch jetzt gerade diese Person an. Frag, wie es ihr geht. Und dann gibt er auch Kraft. Der Heilige Geist, ja, das macht er auch. Aber das ist jetzt für mich heute Morgen, steht nicht unbedingt im Vordergrund. Und da, wo du dich auf den Heiligen Geist einlässt und wo du sagst, Herr Jesus, ich möchte dein Mitarbeiter sein. Nicht nur, was das Engagement in der Gemeinde angeht, sondern von Montag bis Samstag bis Sonntag. Und wenn der Heilige Geist dich verändert, dann wirst du ein Zeuge sein für Jesus, ein Botschafter. Du wirst ihn repräsentieren, immer mehr und immer deutlicher auf dieser Erde. Und das ist fantastisch. Gerade auch, was so Dinge angeht wie Umgang mit einer Pandemie oder Umgang mit dem, was jetzt in der Ukraine passiert oder sonst Dinge, die die Menschen beschäftigen, die sie aufwühlen, die sie wütend machen, verunsichern, Angst machen. Dass du ein Zeuge bist für Jesus. Wenn es sein muss mit Worten, aber durch dein ganzes Sein, durch dein Tun und wenn du gefragt wirst, halt auch mit Worten. Und dann schenkt uns der Heilige Geist auch eine Begeisterung, nicht in dem Sinne, wie ich es am Anfang skizziert habe. Immer gut drauf, aber eine immer tiefer gehende Freude, ein Friede, ein Überzeugtsein, ja, eine Begeisterung von Gott selbst. Begeistert davon, dass der allmächtige dreieinige Gott sich zu mir herablässt, sich um mich und mein Leben kümmert, auch wenn er mir nicht alle Probleme löst. Und dass er möchte mit mir etwas bewirken auf dieser Erde. Du darfst sein Mitarbeiter sein. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, wo jeder noch einmal darüber nachdenken kann. Was heißt das jetzt für mich? Was für eine Ehre, ein Mitarbeiter Gottes zu sein? Was für eine Verantwortung? Und wo genau brauche ich den Heiligen Geist? Nehmen wir uns einen Moment Zeit, wo jeder das bedenken kann, wo auch Gott dir etwas aufs Herz legen kann, dir konkrete Schritte zeigen kann, was er von dir möchte. Allmächtiger, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du wendest dich uns Menschen zu und wartest mit einer ungeheuren Geduld, dass Menschen sich dir zuwenden. Und ich bitte dich, dass du uns vergibst, dass wir das so wenig wertgeschätzt haben. Ich danke dir für deine große Geduld, für deine Beharrlichkeit, deine Treue. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, dass wir uns dir noch viel intensiver zuwenden. Deinem Heiligen Geist Raum geben in unserem Herzen, offen sind für seine Impulse, für sein Wirken und dass wir uns mit unseren persönlichen Möglichkeiten, mit den Gaben, die du uns gegeben hast, einsetzen lassen als deine Mitarbeiter. Dass wir ein Segen sein können für andere, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und auch hier als Gemeinde. Ich bitte dich, dass du uns konkret zeigst, was das bedeutet. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen guten Geist zeigst, wo wir vielleicht bis jetzt in unserem Leben mit Holz, Heu oder Stroh gebaut haben. und lehre du uns, was es heißt, mit Gold, Silber und Edelsteinen zu bauen. Bewahre uns davor, dass das, was wir tun auf dieser Erde, dass es dem Feuer nicht standhält. Ich bitte dich um deinen Segen für diese Gemeinde und für alle, die jetzt da sind und die heute vielleicht nicht da sind. Und bitte dich, dass die Gemeinde hier ein Segen sein darf, hier im Schwarzburgerland, im Laufental, als deine Mitarbeiter. Amen.